Der Anlass dessen, dass wir miteinander sprechen, ist, dass ein anderes freies Radio, Radio Frei in Erfurt, eine Buchbesprechung gemacht hat, eines Erlebnisberichtes einer fliegenden Tochter. Mhm. Und ich würde vorschlagen, wir hören uns einfach mal 4 Minuten dieser Buchvorstellung gemeinsam an.
Ja, also der Anlass war der, dass ich meine Mutter immer, sie war für mich immer das große Vorbild. Meine Mutter war Schulleiter, eine ganz aktive Frau, die mitten im Leben stand und Anfang 40 war, einen schweren Schlaganfall hatte. Dieser Schlaganfall ging einher mit einer ganz schweren Sprachstörung. Das hieß also, sie konnte nicht wieder in ihren Beruf zurück. Und aus diesem Schlaganfall hat sich dann eine Demenz entwickelt. Und für mich war das so tragisch, weil ich plötzlich der Erzieher war und meine Mutter das Kind. Plötzlich hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Und ich habe das Buch einfach geschrieben, um anderen Menschen, denen es sicher genauso geht wie mir, die Angehörige pflegen müssen und eben auch gerade ihre Eltern pflegen müssen, die genau vor dem gleichen Problem stehen. Und ich denke auch, dass es wichtig wäre, sich nicht nur mit Fachbüchern zu beschäftigen, sondern mit dem Alltag eines demenzkranken Menschen. Ich habe auch gesagt, und das ist, glaube ich, auch so, die Würde des Menschen ist unantastbar und auch der Demenzkranke hat eine Würde. Und man kann ihn auch bis zum Schluss noch in der Familie integrieren und besuchen und ihn mit einbeziehen in den Alltag. Und ich hoffe, dass ich mit dem Buch so ein paar Anregungen geben kann an Menschen, die pflegen müssen und sehr unsicher sind.
Vielleicht mal zurück zum Anfang. Sie haben gesagt, ein Schlaganfall, relativ jung gewesen, Ihre Mutter. Ich glaube, es gibt auch ein Kapitel im Buch, das heißt erstmal der Schock. Heute haben Sie ja sozusagen da viel persönliche Erfahrung. Aber wie war das damals für Sie? Wissen Sie noch genau den Tag, an dem das passiert ist, und die Situation, wie Sie das erfahren haben?
Ja, also das weiß ich noch ganz genau. Wir haben gemeinsam in einem Wohnblock gewohnt. Damals habe ich noch in einer größeren Stadt gelebt. Und meine Mutter wohnte eine Etage unter mir. Und es war auch sehr schön, weil ich hatte schon ein Kind und da hat sie mir auch geholfen bei der Betreuung. Ich selber habe in Schichten gearbeitet, das war für mich dann auch ganz wichtig. Und eine Woche vorher waren schon so ein paar Anzeichen da. Also sie hatte ständig Kopfschmerzen, ihr Blutdruck war ziemlich hoch auch. Sie war ziemlich nervös, auch das Ganze, und sie klagte eben auch über Schlafstörungen. Und an diesem Tag, als das dann passiert ist, klingelte es dann bei mir und ihr Lebenskamerad stand dann davor und sagte, ich möchte bitte mal runterkommen in die Wohnung. Er wüsste nicht, was mit meiner Mutter wäre und ich sollte mal schauen. Und da ich ja im Krankenhaus gearbeitet habe zur damaligen Zeit, war für mich der erste Schock natürlich, das ist ein Schlaganfall. Also ich konnte es eigentlich ganz gut diagnostizieren. Und es hat sich dann leider auch bestätigt. Ich habe immer versucht, das dann wegzudrücken. Und ich denke, das ist auch so was Wichtiges, dass jeder Angehörige, der in diese Situation kommt, auch diese Krise durchmacht. Und es ist nun mal so, in unseren Krisen, die wir im Leben haben, die haben alle Menschen, dass man erst mal verleugnet. Und ich war auch lange in dieser Verleugnungsphase. Also ich habe erst gewartet, was dann kommt. Damals gab es auch nicht wie heute, es ist ja auch schon eine ganze Weile her, keine Telefone. Ich musste also noch zur Telefonzelle gehen und dort eben auch den Arzt bestellen und auch den Rettungsdienst bestellen. Und ich habe dann einen ganzen Tag gehofft, dass die Diagnose nicht zutrifft. Es war dann aber leider so.
Wie gesagt, man hat erstmal eine ganze Weile gebraucht, das zu akzeptieren. Haben Sie auch mal je überlegt, ich sage mal Kompliment an die Leute, die wirklich persönlich dann auch ihre Angehörigen pflegen, sie ins Pflegeheim zu geben oder so? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, ne? War das für Sie mal eine Option oder haben Sie gesagt, nein, ich habe meiner Mutter so viel zu verdanken, das ist nie eine Option?
Also in ein Pflegeheim wollte ich meine Mutter auf keinen Fall geben. Darüber haben wir auch nicht gesprochen, weil meine Mutter noch viel zu jung war und ich eben auch noch viel zu jung. An sowas haben wir auch beide nicht gedacht. Ich habe meine Mutter dann zum Ende ihrer schweren Erkrankung in ein betreutes Wohnen gegeben, weil ich nicht mehr in der Lage war, das alles zu meistern.
Soweit die individuellen Erfahrungen von Dietlind König, die sie in ihrem Buch Im Nachthemd nach Berlin schildert. Was hörst du denn da auch aus einer wissenschaftlichen Betrachtung heraus für Aspekte, wenn es um die Pflege von Angehörigen geht, aber natürlich darüber hinaus auch über den Umgang mit Alter etc.?
Der Fall jetzt von Frau König, der ist sozusagen gar nicht verwunderlich in ganz vielerlei Hinsicht nicht. Ich würde erstmal total ihr Plädoyer teilen, zu sagen, auch Demenzpatienten und Patientinnen sind mündig in gewisser Hinsicht, als im Sinne von, wir müssen ihre Menschenwürde wahren und so weiter. Ihre Würde ist unverletzlich und so weiter. Und ich finde auch immer, man muss das sozusagen ja respektieren, was Leute, was pflegende Angehörige leisten. Wenn es jetzt um die institutionellen Rahmenbedingungen genau dieser Pflegesituation geht, weil der Moderator hatte auch gerade nochmal gesagt, warum haben Sie die Mutter nicht ins Heim gebracht? Es gibt ja da eine ganze Angebotspalette, die der Gesetzgeber zur Verfügung stellt. Da muss man dann leider sagen, das stimmt. Also seit wir die Pflegeversicherung haben, seit 1995 gibt es eine Angebotspalette. Man kann also entscheiden, jetzt als Angehöriger will ich zum Beispiel meine Angehörige ins Heim, in die stationäre Pflege geben oder durch einen ambulanten Dienst versorgen lassen. Oder möchte ich das, wie jetzt im Fall von Frau König, sozusagen ganz im Alleingang übernehmen. Und es ist tatsächlich so, dass immer noch das Gros der Pflegearbeit in Deutschland informell, das heißt jetzt außerhalb regulärer Erwerbsarbeitsverhältnisse von Angehörigen, das heißt in der Regel auch von Laien getätigt wird. Das ist jetzt im Fall von Frau König was anderes, weil sie, glaube ich, gelernte Krankenschwester ist. Aber dass das so ist, liegt auch daran, wie die Pflegeversicherung zum Beispiel gestaltet ist. Und dass wir zwar eine Angebotspalette haben, dass es aber gar nicht so leicht ist, diese Angebotspalette in ihrer Reichweite überhaupt wahrzunehmen. Denn jetzt zum Beispiel die Entscheidung, eine Angehörige in die stationäre Pflege zu geben, wird sozusagen vom Gesetzgeber nach dem Credo ambulant vor stationär sozusagen der ambulanten Pflege immer nachgeordnet. Es ist schwieriger, sozusagen einen stationären Pflegeplatz zu bekommen, allein schon, weil die stationären Einrichtungen total überlastet sind. Und meistens muss man sich dann auf mehrere Jahre Wartezeit auch einrichten. Plus ist es auch ein Kostenfaktor. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, dass pflegende Angehörige in Deutschland unter den Bedingungen unseres konservativen Pflegeregimes im Alleingang die Pflege übernehmen, liegt nicht nur daran, dass das Menschen sind, die sozusagen innerhalb der Familie bestimmte Reziprozitätserwartungen sozusagen auch von ihren Eltern zurückgeben wollen. Das heißt, man hat das Gefühl, man ist den Eltern auch was schuldig, man möchte ihnen was zurückgeben. Also das heißt, sowas wie Reziprozität, wie Moral und so weiter spielt da eine ganz große Rolle. Aber eine andere große Rolle spielt eben auch, was sozusagen überhaupt möglich ist von Seiten des Gesetzgebers. Und dass gerade jetzt die familiäre Pflege in Deutschland, aber auch in anderen konservativen Wohlfahrtsstaaten immer noch priorisiert wird, finde ich, ist eine ambivalente Geschichte. Ich würde das auf jeden Fall problematisieren.
Wie hat sich das denn historisch entwickelt? Also ich würde jetzt vermuten, dass es früher ein fester Bestandteil von Familienarbeit war, als man noch näher zusammenlebte, dass man sich um seine alternden Angehörigen gekümmert hat.
Absolut. Also man könnte sagen, jetzt in vormodernen, vorkapitalistischen Gesellschaften, wenn man jetzt sozusagen die traditionelle Gemeinschaft oder mit Ferdinand Tönnies könnte man jetzt sagen, das ist die Gemeinschaft des Blutes, der Familie sozusagen, da ist es sozusagen genau so organisiert, ne, dass die Alten dann zum Beispiel im alten Teil leben und von der Großfamilie mitversorgt werden. Und diese häusliche traditionelle Arbeitsteilung, die verändert sich natürlich ganz grundlegend im Vollzug der Moderne durch die Trennung von Arbeit und Haushalt, aber auch durch viele andere Faktoren. Und es ist jetzt so gewesen, ganz lange Zeit, dass die Angehörigen haben sozusagen in Deutschland schon immer die Hauptrolle gespielt, wenn es um die Pflegeverantwortung ging. Und bevor die Pflegeversicherung eingeführt wurde 1995, gab es eben das Problem, dass die Kommunen und die Familien für die Pflege zuständig waren und das Ganze aber vor allem zu einer totalen finanziellen Überlastung geführt hat. Das ist jetzt eine längere Geschichte, wie es zur Einführung der Pflegeversicherung kam, aber man kann sagen, seit 1995 gibt es eben eine fünfte Säule der Sozialversicherung, die jetzt sozusagen versucht, die familiäre Pflege, die immer noch Vorrang hat in Deutschland, jetzt auch auf eine finanziell gesetzliche Grundlage zu stellen. Und das heißt so ein bisschen, dass die Arbeitsteilung in der Pflege, die hat sich natürlich verändert, aber es ist immer noch so, dass das Gros der Pflegearbeit von überwiegend weiblichen Familienangehörigen übernommen wird. Das heißt, wir haben sozusagen diese ganze alte Arbeitsteilung in der Pflege, dass das überwiegend eine Frauenarbeit ist und überwiegend eben auch eine Arbeit, die unbezahlt in den eigenen vier Wänden verrichtet wird, das ist immer noch der Fall. Obwohl wir natürlich parallel auch schon eine ganze Weile, also seit den 60er Jahren, sowas wie eine Professionalisierung von Pflege haben. Es gibt natürlich einen Pflegeberuf, der sich parallel entwickelt hat, der sich immer weiter professionalisiert und so weiter. Aber trotzdem, unter diesen Bedingungen eines konservativen Pflegeregimes ist es immer noch Frauenarbeit. Und das ist sozusagen eine historische Konstante, könnte man sagen, trotz der vielen Veränderungen, die es gegeben hat.
Bevor wir nochmal auf die strukturellen und auch die geschlechtsspezifischen Aspekte gucken, würde ich gerne nochmal über diese psychologische Komponente sprechen, die bestimmt nicht zu lösen ist vom strukturellen und vom geschlechtsspezifischen. Mhm. Dennoch, was heißt es denn für diese Menschen, Angehörige zu pflegen?
Mhm. Zumindest von der wissenschaftlichen Warte aus können wir zumindest auf Studien, vor allem jetzt aus den 90er Jahren, zurückgreifen, die sich das statistisch angesehen haben und die zum Beispiel zeigen, also jetzt auch nach den 90er Jahren gibt es gute Erhebungen, einmal dazu, dass pflegende Angehörige überdurchschnittlich belastet sind psychisch, also das heißt der Medikamentenkonsum, und das bezieht sich auch auf Psychopharmaka, ist unter pflegenden Angehörigen besonders hoch, die leiden häufiger unter depressiven Erkrankungen, schlafen schlecht, der Blutdruck ist häufig erhöht. Also es gibt Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade unter pflegenden Angehörigen. Das heißt, wir können sehen, das macht etwas mit den Leuten, auch psychisch. Interessant ist dabei, dass Frauen angeben, sich subjektiv stärker gestresst zu fühlen in Pflegesituationen als Männer. Also wir haben in den letzten Jahren eine leichte Zunahme von pflegenden Männern auch, also männliche Angehörige, die ihre Angehörigen pflegen. Es ist aber nichtsdestotrotz immer noch ein Frauenjob. Aber Frauen fühlen sich subjektiv auch gestresster in der Pflege. Und das hat natürlich auch was mit bestimmten Geschlechterverhältnissen zu tun, mit ganz bestimmten Rollenerwartungen, die da eine Rolle spielen. Und auch können wir sehen, dass sich Pflege auch zwischen den Geschlechtern unterscheidet. Also bei Männern ist es in der Forschung so, dass gesagt wird, wenn Männer die Angehörigenpflege übernehmen, dann nehmen sie eher die Rolle eines Pflegemanagers wahr, der auch delegiert, also der die Arbeit zum Beispiel dann auch an Profis und Fachkräfte delegiert und eher sowas wie eine Managementfunktion ausübt, während Frauen die Arbeit im Alleingang sozusagen komplett selbst übernehmen und sich dabei eben zumindest subjektiv gefühlt noch viel stärker auch emotional und psychisch aufreiben als Männer.
Inwiefern ist es denn eine finanzielle Frage, ob Menschen ihre Angehörigen zu Hause pflegen und was sind da auch die konkreten Rahmenbedingungen, die der Staat durch diese Pflegeversicherung und Sonstiges schafft?
Es ist so, dass Pflegeleistungen in Deutschland finanziert werden, entweder über die Leistungen der Pflegeversicherung, über natürlich privates Einkommen, Vermögen und als dritte Säule die Hilfe zur Pflege, das heißt sowas wie eine staatliche Grundsicherung in der Pflege. Das sind sozusagen die drei Quellen, die es sozusagen allen ermöglichen sollen, auf professionelle Dienste auch zurückzugreifen. Man muss aber dazu sagen, dass eben die Pflegeversicherung 1995 unter dem Credo ambulant vor stationär ausgebaut wurde. Das heißt, in Deutschland wird immer die ambulante Pflege vor der stationären vorgezogen. Und es war ganz lange so, dass man auswählen konnte zwischen zum Beispiel jetzt stationärer Unterbringung, ambulanter Pflege oder auch eben Leute zu Hause zu pflegen. Und bei den Pflegeleistungen ist es dann so, dass man entweder Sachleistungen bekommen kann, das ist zum Beispiel dann ein ambulanter Dienst, oder man kann das Pflegegeld beziehen, das ist dann sozusagen eine Barzahlung, mit der die Angehörigen dann selbstständig sozusagen die Pflegesituation zu Hause managen können und bekommen zumindest einen kleinen Teil Geldes der Pflegeversicherung, um anfallende Kosten zumindest ein bisschen auszugleichen. Das war sozusagen ganz lange, ist das die Angebotspalette zwischen Sachleistung oder Geldleistung oder auch einer Kombination beider zu wählen. Man muss dazu sagen, dass es gar nicht so einfach ist, erstmal Leistung der Pflegeversicherung zu bekommen. Also man stellt ja einen Antrag bei einer Pflegeversicherung und dann wird geprüft durch den MDK, ob man sozusagen Anspruch hat auf diese Leistung. Das sind jetzt heute die Pflegegrade, was früher die Pflegestufen waren, und es ist aber wirklich gar nicht so einfach, da reinzukommen. Also man muss nachweisen können, dass man anspruchsberechtigt ist, und dann kommt es natürlich auch darauf an, in welchen Pflegegrad der die Angehörige dann eingruppiert wird. Und es ist so, dass die Pflegeversicherung in Deutschland eine Teil-Kasko-Versicherung ist, das heißt, die deckt gerade mal annähernd die Hälfte der anfallenden Pflegekosten ab. Das heißt, die andere Hälfte muss von den privaten Pflegehaushalten bezuschusst werden. Wenn man kein Geld, keine Ressourcen hat, dann springt die staatliche Hilfe zur Pflege ein. Ansonsten müssen das die Leute durch ihre eigenen Einkommen und Vermögen kompensieren. Das ist so ein bisschen die Situation. Und das Problem ist, da könnte man jetzt erstmal sagen, okay, es ist schon mal gut, dass wir eine Pflegeversicherung haben. Das war vor 1995 alles noch viel schwieriger, noch viel schlimmer für pflegende Angehörige. Aber man muss eben sagen, dadurch, dass die Pflegeversicherung nur eine Teil-Kasko-Versicherung ist, sind die Leute eben gezwungen, sehr viel Arbeit und häufig auch viel Geld aufzuwenden, um die Pflege einigermaßen bewerkstelligt zu bekommen. Und das Problem ist eben auch, wenn man jetzt zum Beispiel einen demenzerkrankten Angehörigen pflegt, das ist sehr betreuungsintensiv und der Betreuungsaufwand, der steigt auch über die Jahre. Und das heißt, dass Angehörige häufig über den langen Zeitraum der Pflege, das kann sich um 8, 9 Jahre handeln, ihre Erwerbsarbeit immer weiter zurückfahren müssen, weil beides zu vereinbaren, Pflege und Beruf, ist quasi die Quadratur des Kreises. Und das bedeutet häufig für viele pflegende Angehörige, und das sind eben in der Regel Frauen, dass es einen Kreislauf gibt aus ganz hohen Pflegeanforderungen, zurückstellende Erwerbsarbeit, daraus resultierende Lohneinbußen, soziale Isolation, psychischer Belastung. Also das ist so eine Abwärtsspirale, die sich ergeben kann. Das heißt, Pflegeübernahme in Deutschland ist immer noch auch ein Armutsrisiko. Und dass das so ist, das prangert zum Beispiel die Initiative Armut durch Pflege schon seit vielen Jahren an, deren Arbeit da ganz wichtig ist.
Würdest du sagen, dass pflegende Angehörige dann in so ein Schnittfeld zwischen bezahlter und unbezahlter Care- bzw. Reproduktionsarbeit gehören?
Könnte man sagen, also das, was pflegende Angehörige machen, ist unbezahlte Arbeit, ist informelle Laienpflegearbeit, das sind keine Fachkräfte und sie werden auch nicht bezahlt, also die Leistungen der Pflegeversicherung sind sozusagen keine Entlohnung ihrer Tätigkeiten, sondern sind lediglich eine, wie gesagt, Teilkasko-Bezuschussung ihrer Tätigkeit und es ist informelle Arbeit, es hat nichts mit Erwerbsarbeit zu tun, das ist das, was man sozusagen zusätzlich meistens zur Erwerbsarbeit auch noch bewerkstelligen muss, denn das Gros der weiblichen Angehörigen, die die Pflege übernehmen von Angehörigen, sind im erwerbstätigen Alter, also um die 60 in der Regel. Und das heißt, die müssen dann am Anfang zumindest in den ersten Jahren der Pflegesituation beides schultern, Erwerbsarbeit und Pflege. Und das ist sehr, sehr anstrengend.
Und du hast es schon angesprochen, es gibt zum einen das Bündnis Pflege macht arm, auch im Netzwerk Care Revolution sollten ja eigentlich pflegende Angehörige vertreten sein und dort eine Öffentlichkeit bekommen für ihre Forderungen auch. Inwiefern ist das denn der Fall?
Pflegende Angehörige sind, soweit ich weiß, jede Menge im Netzwerk aktiv, in den Regionalgruppen zum Beispiel, aber auch jetzt überregional in bestimmten Initiativen. Und ich glaube auch, zum Beispiel Wir Pflegen e.V. und Armut durch Pflege sind, glaube ich, beide im Netzwerk. Bin mir jetzt aber nicht ganz, ganz sicher. Was sind Forderungen? Natürlich ist eine wesentliche Forderung immer, dass wir die unbezahlte Arbeit da, die ja vor allem auch eine unsichtbare Arbeit in den eigenen vier Wänden ist, dass die anerkannt werden muss, dass die stärker honoriert werden muss. Was auch bedeutet, viele Initiativen weisen eben darauf hin, dass das Problem unter anderem auch in der Architektur der Pflegeversicherung selbst liegt, die eben als Teilkaskoversicherung einen Großteil von informeller, familiärer Arbeit immer nötig macht. Und das heißt, es gibt Forderungen zum Beispiel, die zu einer Vollkasko-Bürgerversicherung aufzubauen, was ich auch einen ganz guten Vorschlag finde. Es gibt aber auch noch viele andere Forderungen, also dass das ganze Thema Angehörigenpflege stärker auf die öffentliche Agenda gehört, dass unbedingt natürlich die Berufspflege auch aufgewertet, verbessert werden muss. Das heißt, die Arbeitsbedingungen und die Umstände und Zustände in der stationären, aber auch in der ambulanten Pflege gehören dringend verbessert. Der Beruf muss aufgewertet werden, besser bezahlt werden und so weiter. Das sind so eine ganze Palette an Anforderungen.
Jetzt hast du gesagt, diese Präferenz ambulant vor stationär ist problematisch. Was siehst du kritisch an dieser Festsetzung?
Erstmal zu dieser Forderung muss man sagen, dass es da jetzt auch eine Veränderung gegeben hat. Also das Credo ambulant vor stationär, was mit der Pflegeversicherung Mitte der 90er Jahre umgesetzt wurde, reagiert auf zweierlei Herausforderungen. Auf der einen Seite trägt es dem überwiegend geäußerten Wunsch von Pflegebedürftigen Rechnung, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu Hause gepflegt werden zu wollen. Das ist jetzt ein Wunsch, den muss man irgendwie ernst nehmen, das ist völlig verständlich. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber ganz klar eine Kostenseite. Das heißt, ambulante Pflege ist kostengünstiger als stationäre Pflege. Das heißt, dieses Credo ambulant vor stationär hat auch sozusagen Kostensenkungszielvorgaben im Hintergrund. Das einmal dazu. Und mittlerweile ist es jetzt auch so, durch die Pflegestärkungsgesetze, die in den letzten Jahren Schritt für Schritt umgesetzt wurden, ist es jetzt so, dass die Versorgung zu Hause auf der Basis des Pflegegeldes, was auch finanziell der geringste Leistungsposten im Rahmen der Pflegeversicherung ist, dass die Versorgung auf der Basis des Pflegegeldes jetzt Vorrang hat im Gesetz. Das heißt, es war ja ganz lange so, dass man eine Angebotspalette hat und wählen konnte, wie ich vorhin gesagt hatte, zwischen Pflegegeld, aber jetzt auch Sachmitteln. Und jetzt ist es aber so, dass man in erster Linie mithilfe des Pflegegeldes zu Hause selbst die informelle Angehörigenpflege übernehmen soll. Und es ist deshalb problematisch, weil es vor allem Frauen eben in die Situation bringt, eine ganz große Pflegeverantwortung aufgehalst zu bekommen, auch vom Gesetzgeber, die sie irgendwie neben der Erwerbsarbeit leisten müssen. Das heißt, wenn wir in Zeiten eines neoliberalen Wohlfahrtsstaates leben, der ein Adult-Worker-Modell vorsieht, das heißt, wir sind lange weg jetzt vom Modell der Hausfrau und des Alleinernährers, wir leben in Zeiten eines Familien- und Arbeitsmodells, wo beide Partner arbeiten gehen sollen. Das heißt, wenn wir eine Gesellschaft haben, in der alle zu permanenter Lohnarbeit verdonnert werden und gleichzeitig aber die Verantwortung für immer mehr pflegebedürftige Angehörige auch den Angehörigen aufgehalst werden, dann führt das natürlich zu einer totalen Überlastung und Erschöpfung, was jetzt in der Forschung zum Beispiel mit dem Begriff der Reproduktionskrise umschrieben wird. Das heißt, Leute kommen an ihre Grenzen, wenn sie permanent die Quadratur des Kreises leisten müssen. Am schlimmsten ist das für die Sandwich-Generation, das heißt die Frauen, die auch noch Kinder haben, schulpflichtige Kinder und auf der anderen Seite pflegebedürftige Angehörige und eine Erwerbsarbeit. Und das ist kaum zu managen, ohne irgendwann sozusagen erschöpft zu sein. Das ist ein großes Problem.
Und vielleicht nochmal die Frage danach, wie würdest du denn ja die Förderung und auch Forderung von der Pflege Angehöriger einbetten in so einen aktivierenden neoliberalen Staat?
Das ist ein bisschen vertrackt, die ganze Geschichte, weil man muss sagen, dass die informelle Laienpflege jetzt von Angehörigen eine große Priorität hat in Deutschland. Das liegt so ein bisschen an der ganzen Geschichte des deutschen Wohlfahrtsstaates, der ganz stark auch konfessionsgebunden ist oder konfessionsgeprägt. Das heißt, das Christentum spielt da eine ganz zentrale Rolle im konservativen Wohlfahrtsstaat, wie Deutschland einer ist. Und diese christliche Prägung, die sich zum Beispiel dann auch im Subsidiaritätsgrundsatz niederschlägt, das heißt immer die kleinen Gemeinschaften sind sozusagen für ihre Mitglieder in erster Linie verantwortlich. Das sind alles so normative, auch konfessionelle Grundlagen unseres Wohlfahrtsstaates, unserer Gesellschaft, die genau dieses System jetzt sozusagen der Verantwortung der Familie, der pflegenden Angehörigen mit unterfüttern und eigentlich sozusagen sowas wie die normative Basis dieses Systems darstellen. Das ist natürlich aus der Perspektive von einer Kritik an Geschlechterverhältnissen immer problematisch, weil diese Form von Pflegepolitik, dieser Wohlfahrtsstaat, Statusunterschiede reproduziert und das betrifft eben auch Statusunterschiede zwischen Mann und Frau. Also die Geschlechterverhältnisse werden damit genau fortgeschrieben, indem Frauen in der Regel die sind, die eben die Pflege übernehmen. Und dass sie das tun, ist auch erklärungsbedürftig, liegt aber unter anderem eben auch an ganz bestimmten geschlechtsspezifisch tradierten Arbeitsteilungen in der Familie. Also dass Pflege auch immer noch eben als ein Frauenjob gilt, ob bezahlt oder unbezahlt. Das wollte ich sagen, dass es eigentlich im deutschen Wohlfahrtsstaat und im deutschen konservativen Pflegeregime zu sowas wie einer ganz interessanten Synthese kommt zwischen eben einem konservativen Wohlfahrtsmodell, was die pflegerische Versorgung vor allem bei der Familie sieht, überhaupt sowas wie die Stärkung der Familie und ihrer informellen Daseinsvorsorge auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben ein Aktivierungsparadigma, wie gesagt, wie zum Beispiel beim Adult Worker Modell, also dass jetzt nicht mehr Frage ist, Hausfrau und Alleinernährer, dieses Modell hat ausgedient, spätestens seit Mitte der 70er Jahre. Jetzt ist es so, dass sozusagen alle aktiviert werden von Seiten des Wohlfahrtsstaates und arbeiten gehen sollen. Das führt, wie gesagt, in so eine Reproduktionskrise, spielt aber auch noch viel drumherum eine Rolle. Dadurch, dass jetzt in vielen Ländern sozusagen die Pflegekrise immer mehr an Tempo zunimmt, also wie gesagt, auch in Deutschland haben wir einen demografischen Wandel, wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel. Wir haben immer mehr Pflegebedürftige in der Zukunft, die versorgt werden müssen. Gleichzeitig aber auch eine Pflegepolitik, die den Beruf wenig attraktiv macht. Da hat man sozusagen dann auch eine Abwärtsspirale auf dem Pflegearbeitsmarkt. Und jetzt ist halt so ein bisschen die Frage, wie geht der Wohlfahrtsstaat und zumal der Konservative damit um, dass wir halt krassierende Versorgungslücken haben in der Pflege. Ne? Wenn wir nämlich auf der einen Seite einen Fachkräftemangel haben, steigende Pflegebedarfe, plus dann den Umstand, dass aber viele Frauen auch erwerbstätig sind und zunehmend erwerbstätig sind. Wie füllen wir also die Lücken? Und da gibt es dann ganz verschiedene Antworten des neoliberalen Wohlfahrtsstaates, die natürlich sämtlich auch auf Kosteneinsparung ausgerichtet sind. Entweder zum Beispiel man rekrutiert kostengünstige Armutsmigrantinnen, vor allem aus dem osteuropäischen Ausland, das wird viel gemacht. Es gibt aber natürlich dann auch den Versuch, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben. Wir haben aber neben diesem bezahlten formellen Sektor eben auch einen sich ausweitenden informellen Sektor in der Pflege. Und das heißt, hier werden zum Beispiel die Löcher gestopft, eben durch zum Beispiel die informellen osteuropäischen Pflegekräfte, aber zum Beispiel auch durch freiwillig Engagierte. Geflüchtete sollen verstärkt in der Pflege eingesetzt werden. Langzeitarbeitslose und Geringqualifizierte werden in so Schnellverfahren umgeschult und auch in der Pflege eingesetzt. Also der Gesetzgeber lässt sich eine ganze Menge einfallen, um genau diese Versorgungslücken möglichst kostengünstig zu schließen.